Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und in diesem Podcast sind immer wieder Menschen mit außergewöhnlichen Lebensläufen zu Gast. Das ist ja eigentlich das Ziel dieses Podcasts. Entscheider treffen Heider begann mit dem ersten Gast, dem Gast die ersten Stunden, das war Ralf Dümmel, der mit Ach und Krach seinen Hauptschulabschluss bestanden hat und dann bei Möbelkraft eine Ausbildung machte und heute Vorstand eines Unternehmens ist, das, wie Ralf Dümmel neulich mir sagte, in 2 Jahren einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro machen will. Tarek Müller war auch in diesem Podcast, der hat seine Schule sogar abgebrochen und dann unter anderem About You gegründet. Der hat mit About You, macht ja schon über 1 Milliarde Euro. Und so geht es immer weiter und so könnte ich diese Reihe beliebig fortsetzen. Und der Mann, der heute zu Gast ist, der hat auch so eine Karriere gemacht, ein Leben hinter sich, das mit etwas begann, was überhaupt nicht darauf abzielte, dass er das machen würde, was er dann gemacht hat. Er hat nämlich, wenn das hoffentlich stimmt, Maurer gelernt. Und das Einzige, stimmt das überhaupt? Einmal nicken oder noch nichts sagen. Stimmt. Und das Einzige, was sein späteres Leben mit diesem Beruf zusammen hat, gemeinsam hat, ist das M am Anfang. Denn heute ist Mike Klocko, auch mit M zu Gast. Und wir wissen, ich würde sagen, der bekannteste Musical-Manager Deutschland. Ich kenne ihn schon, als ich noch kleiner Redakteur beim Hamburger Abendblatt war. Da war Mike Klocko schon eine große Nummer in Sachen Musicals. Und Mike, du musst natürlich mal erklären, wie kommt man vom Maurer zum Musical?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also eigentlich war das Zufall. Ich habe den Beruf des Maurers gelernt, weil ich gerne Innenarchitekt werden möchte oder wollte. Und da war es, glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung, vorher einen handwerklichen Beruf zu erlernen, der das Denken und Gestalten als Innenarchitekt erleichtert. Ich habe dann eine Frau kennengelernt, eine Schauspielerin, was ich damals nicht wusste, die mich dann mitgenommen hat zu einer Probe ins Landestheater Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich bin in diese Probe reingegangen, bin rausgegangen aus dem Theater, habe gekündigt und am nächsten Tag am Theater angefangen.
Wie? Von einem Tag auf den anderen?
Von einem Tag auf den anderen. Das war das Faszinierendste, was ich jemals erlebt habe, in einem Probenraum sitzen zu dürfen, der sozusagen dunkel war und die Menschen dort interagieren sehen habe. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, also mit welcher Schaffenskraft dort gearbeitet wurde und mit welcher Präzision und mit welcher Offenheit und mit dieser Gefühlswelt, der Emotionswelt. Das hat mich wahnsinnig angesteckt und da habe ich mir überlegt, was willst du jetzt eigentlich werden, Innenarchitekt oder möchtest du dann doch zum Theater? Und die Antwort war sehr klar, Theater.
Aber nochmal, du bist in eine Probe, in eine Theaterprobe gegangen, an einem Sonntag, Dienstag, Mittwoch.
Innerhalb der Woche, ich hatte ganz normal Urlaub genommen, um die Zeit eben mit der Frau verbringen zu können und die musste dann zur Probe und bei dieser Probe durfte ich im Zuschauerraum zuschauen.
Und dann bist du am nächsten Tag noch in der Ausbildung?
Nein, ich war schon ausgelernter Maurer,
okay.
Habe schon seit 2 Jahren auf dem Bau gearbeitet und bin dann in die Firma und habe gekündigt und war am nächsten Tag am Theater.
Und was hat dein Chef dann gesagt? Also ich stelle mir gerade vor, da kommt einer rein und sagt, Chef, ich wollte nur sagen, ich kündige, du hast ein anderes Angebot. Nee, ich gehe jetzt ins Theater.
Na, das war ja in der DDR etwas anders. Also Theater hatte nicht diesen Stellenwert wie hier in der Bundesrepublik, sondern Theater war so ein Sammelsurium aus Querköpfen, die nicht ins System passten, die ihre Meinung zu oft und zu laut gesagt haben, die möglicherweise nicht heterosexuell waren, sondern anders sexuell orientiert, die freigeistig waren. Und es war so ein Sammelbecken einfach. Das hatte dann diesen Beinamen Faxentempel. Man geht in den Faxentempel.
Okay.
Das hat auch mein Vater zu mir dann gesagt, als ich ihm erzählte, dass ich ins Theater gehe, warum ich denn in den Faxentempel gehe. Früher habe ich das nicht verstanden. Heute aus der Perspektive kann ich das wohl nachvollziehen. Wenn man in einer Kleinstadt wie Parchim, die nicht sehr viele Einwohner hat, in einem Theater ist, dann ist das schon sehr außergewöhnlich. Und mir hat das aber nichts ausgemacht. Ich habe mich immer interessiert für Dinge, die außergewöhnlich sind und waren. Und so war es auch da. Und das war die größte Lebensweiche meines Lebens.
Und du hattest ja keinen Job bei diesem Theater. Das heißt, du bist erst zu dem ehemaligen Arbeitgeber dann gegangen, hast gekündigt und bist dann zu dem Theater gesagt, kann ich hier anfangen? Oder gab es da schon einen Job in Aussicht?
Ich habe an dem Tag, wo die Probe war, auch die Gelegenheit gehabt, mit dem technischen Direktor dort zu sprechen. Herr von Scholz hieß der damals. Mhm. Und habe ihn gefragt, was man denn so können müsste, wenn man dort anfängt zu arbeiten. Und sagte er, ja Junge, wenn du handwerklich begabt bist, kannst du hier alles werden. Und da habe ich ihn beim Wort genommen und er hat mir tatsächlich einen Job gegeben.
Als Bühnen?
Als erstes war ich Kabelträger.
Okay.
Und dann Kulissenschieber und dann wurde ich geadelt als Bühnentechniker und durfte dann die ganz normale Karriere als Bühnentechniker durchlaufen.
Kulissenschieber, da denke ich immer, das ist Quatsch, das erzählt nur einer. Ich dachte erstmal so ein Wort für einen, der, gibt es wirklich Menschen, die Kulissen hin und her schieben?
Das gibt es wirklich, heute weniger als damals, genau. Weil vieles ist heute automatisiert oder wird anders gemacht, aber damals war es richtig händisch, Kulissen hin und her schieben.
Und du wurdest dann Bühnenmeister, ist das sozusagen am Ende?
Ja, also der...
Ist ein Handwerksberuf.
Absolut, das ist ein Handwerksberuf. Da gibt es auch eine richtige Ausbildung in der, oder gab es eine richtige Ausbildung in der DDR. Da muss man einen Lehrgang besuchen und kriegt dann verschiedene Fachgebiete beigebracht. Theaterhistorie, technische Voraussetzungen, physikalische Voraussetzungen, Vorschriften und so weiter. Das habe ich dann gemacht, habe meinen Bühnenmeister gemacht und habe auch als Bühnenmeister im Landestheater Parchim gearbeitet. Das Besondere am Landestheater Parchim, das wissen wahrscheinlich die Hörer nicht und die Hörerinnen, das war ein Abstechertheater. Ein Abstechertheater ist ein Theater, das sozusagen aus einer zentralen Position heraus ganz viele Spielorte bespielt, nämlich den ganzen Norden von Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen habe ich auch eine große Heimatverbundenheit, weil ich jeden Ort in Mecklenburg-Vorpommern kenne, weil ich in jedem Ort schon mal mit irgendeiner Theaterproduktion war.
Und wenn man aber dann sich von so einem Theater gefangen nehmen lässt, würde ich jetzt denken, man sieht das und sagt, ach, ich will natürlich auf die Bühne. Das wolltest du nicht?
Doch, auch das hatte ich natürlich als Ambition. Mhm. Es gab damals ein sehr ambitioniertes junges Regieteam an dem Landestheater Parchim. Uwe Dag Berlin war dort und andere Koryphäen, die heute auch in Film und Fernsehen bekannt sind. Und natürlich hat man auch da mal vorgesprochen für die ein oder andere Rolle. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, das ist nicht meins. Ich bin besser auch hinter der Bühne als auf der Bühne.
Warum nicht? Eine tolle Stimme hast du schon mal.
Danke, das sehr, sehr nett gesagt. Aber die Stimme allein ist ja nicht das, was einen Schauspieler auszeichnet, sondern das ist die Intuition, sich in eine Rolle zu begeben und jemand anders zu sein, und zwar ganz anders zu sein. Und das liegt mir nicht so, das Verstellen. Ich bin eher ein direkter und sehr offener Typ, der auch nicht verbergen kann, was er denkt und was er fühlt.
Okay, und dann war dir aber egal, Hauptsache Theater, das war dir klar.
Ja.
Du möchtest irgendwie, es wäre eigentlich, wenn du jetzt dein Leben lang Kulissenschieber geblieben wärst, wäre es auch okay gewesen, Hauptsache du wärst ein Teil des Theaters gewesen?
Ja, also Theater interessiert mich in seiner Grundsätzlichkeit, in seiner Bedeutung für die Gesellschaft, für den Menschen, für das Zusammensein, für die Problembewältigung. Im Osten war das ja noch viel ausgeprägter als jetzt heutzutage. Also das Bespielen von politischen Themen, aber auch die Freigeistigkeit hat mich wahnsinnig fasziniert. Man konnte dort sagen, was man denkt, was man fühlt. Man hatte immer das Gefühl, dass um einen herum Menschen sind, die ähnlich denken und diese Freigeistigkeit eben auch einfordern. Und das hat mir sehr imponiert. Und ich war dann zwischenzeitlich ja am Staatstheater in Cottbus auch, habe dort gearbeitet als Bühnenmeister. Theater hat mich in jeglicher Form interessiert, egal ob es jetzt Schauspiel, Drama, Musiktheater, Ballett war, Tanzen. Jede Art der Ausdrucksform auf der Bühne hat mich interessiert.
Du musst aber sagen, was ein Bühnenmeister genau macht.
Der Bühnenmeister ist sozusagen der gesetzliche Vertreter, der dafür Sorge trägt, dass die technischen Voraussetzungen den Vorschriften entsprechen und dass die Abläufe auf der Bühne technisch einwandfrei laufen, ohne dass jemand verletzt wird oder es zu Störungen kommt während der Aufführung.
Nee, ganz schön hohe Verantwortung, weil da ja Sachen aufgebaut werden, die auch mal einstürzen können, weil wir kennen das, Vorhänge, Schauspielhaus hat es mal gegeben, Vorhänge, eiserne Vorhänge runterknallen können. Also letztendlich so eine Art, du hast auch so eine Art TÜV-Verantwortung damals gehabt?
Genau, man hat mit den Genehmigungsbehörden sehr eng zusammenzuarbeiten. An erster Stelle natürlich die Feuerwehr, weil die Brandgefahr ist eines der größten Probleme, die Theater seit Jahrhunderten hatten und haben. Aber auch die statischen Sachen, also jede TÜV-Abnahme, jeder Produktion, jeder Maschine war oder ist in den Händen eines Bühnenmeisters.
Okay, bis heute. Und dann bist du als Bühnenmeister, das war dann sozusagen der Wechsel auf die in den Bereich Musical relativ schnell, zur Stage gegangen, zum Starlight Express, Entschuldigung, da war ein Stage gab es noch nicht, es war noch Stella, richtig, und Starlight Express.
Ja, ich hatte ja einen Ausreiseantrag laufen seit 1987.
Stimmt, das vergisst man immer gleich so, genau.
Okay. Und bin dann am Tag der Maueröffnung mit einem Freund nach Berlin gefahren, weil wir schon gehört haben, da sind irgendwelche Zusammenrottungen von irgendwelchen Leuten an den Grenzen und ähnlich sagen, da wollen wir auf jeden Fall hin, da passiert bestimmt was, da sind wir dahin. Sind gerade angekommen und haben dann noch eine große Party gemacht. Es passierte natürlich nichts. Wir waren sehr betrunken zu der Zeit. Und am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und habe gesagt, komm, wir fahren nach Prag, weil da war die Botschaft eben auf und man konnte in die Botschaft rein. Und da sagte der Kollege zu mir, nee, lass mal noch hier bleiben. Also hier braut sich irgendwas, sagen, irgendwas passiert hier gerade.
Reden wir vom 9. November?
Wir reden immer noch vom 9. November. Und dann sind wir noch da geblieben, sind dann irgendwann auch an die Mauer gegangen. Ich hatte meine Papiere alle dabei, weil ich ja eigentlich nach Prag in die Botschaft wollte. Und so kam es dann, dass plötzlich der Schlagbaum aufging. Und dann bin ich auf die Brücke, auf die Bornholmer Brücke gegangen mit meinem Freund zusammen. Und in der Mitte hat er sich umgedreht, ist wieder zurückgegangen, weil er Angst hatte, dass man ihn nicht wieder reinlässt. Und ich habe gesagt, die Angst kann gar nicht groß genug sein, ich will gar nicht wieder zurück.
Das heißt, du warst einer der Ersten?
Ich war einer der Ersten, ja. Ich war auch einer der wenigen, dessen Ausweis noch gestempelt wurde. Weil die Ersten wurden noch alle gestempelt, damit man sie nicht wieder reinlassen muss, wenn sie wieder rein wollen. Das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren natürlich. Und ich habe tatsächlich einen Stempel in meinem alten ostdeutschen Personalausweis vom 9. November.
Da kriegt man Gänsehaut. Und ich frage mich gerade, was war das dann für ein Moment, als du über die Brücke gegangen bist und stehst dann da? Gibt's da eine Erinnerung daran?
Oh, da gibt's ganz viele Erinnerungen dran. Also was macht man als DDR-Bürger? Als erstes spricht man einen Polizisten an. Ja, das hatte man in der DDR ja so gelernt. Das habe auch ich gemacht. Ich habe dann einen Polizisten dort angesprochen, der sagte, ja, wenn Sie hier bleiben wollen, dann müssen Sie sich bitte dort und dort in den Messehallen in Berlin anmelden. Das habe ich dann auch gemacht. Aber natürlich gehen Ihnen ganz viele Gedanken durch den Kopf. Was mache ich hier eigentlich? Wie fange ich das an jetzt? Das ist ein Neubeginn. Du hast gar nichts. Ich hatte nur das, was ich anzuziehen hatte. Wollte auch keinen Kontakt aufnehmen zu Verwandten, die ich in der Bundesrepublik hatte, nicht in West-Berlin, aber in der Bundesrepublik hatte, um denen sozusagen nicht auf die Tasche zu liegen dort. Und habe mich dann ganz normal eingereiht in die Schlange der vielen Wartenden und habe mich dann mit den Alliierten getroffen, die mich dann befragt haben, ob ich bei Polizei, Staatssicherheit oder anderen Organisationen tätig war. Und als das alles verneint wurde, wurde ich nach 3 Tagen dann ausgeflogen in die Bundesrepublik. Das war dann eigentlich der Beginn und Startschuss, okay, jetzt muss ich mich kümmern. Das ist jetzt meine Verantwortung, hier loszulegen, und habe dann Bewerbung geschickt an viele, viele Theater in Deutschland, Österreich, Schweiz, und habe viele Absagen bekommen, viele nette Absagen bekommen und eine einzige Einladung zu einem Vorstellungsgespräch nach Hamburg.
Ja.
Zur Stella AG, die damals Phantom der Oper in Planung hatte, Starlight aber schon geöffnet hatte, und wurde eingeladen, und der technischer Direktor damals, Martin Czermak, hat dann ein stundenlang ein Vorstellungsgespräch mit mir gemacht und mich gefragt, wo ich herkomme, und habe ich ihm das alles erzählt. Und dann sagte er, ja, also wenn du das möchtest, dann kannst du da am 1. Januar bei Starlight Express anfangen. Ich kannte aber Starlight Express gar nicht. Ich wusste gar nicht, was das ist. Bin dann zurück in mein Flüchtlingslager, hieß das damals zwar nicht, das hieß Auffanglager, und habe mich dann erstmal informiert bei denen, die es da auch gab, ob jemand diese Show kennt. Und dann wurde mir erzählt, ja, das ist auf Rollschuhen und wahnsinnig technisch mit Lasertechnologie und so. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, was habe ich denn hier gemacht? Wieso habe ich mich denn bei sowas beworben? Ich will doch nur Theater machen. Bin dann aber nach Bochum gefahren, habe mir das angeschaut und war platt und habe es mir eigentlich nicht zugetraut, dass ich das kann. Also das war so.
Als Bühnenmeister?
Als Bühnenmeister, okay. Ja. Weil das war so überwältigend. Und dann haben wir nach der Show zusammengesessen, der technisch Verantwortliche dort und die Company Managerin, und dann war für mich der Entschluss eigentlich klar zu sagen, also sorry, das kann ich nicht, ne? Da habe ich keine Ahnung von. Und dann hörte ich mich aber sagen auf die Frage, und können Sie sich das vorstellen? Und ich sagte dann, ja klar. Und habe gedacht, ey Mike, also okay. Und dann musste ich da durch, ja. Ich musste dann Englisch lernen, musste mich mit den neuen Techniken auseinandersetzen. Hydrauliktechnik war ein großes Thema dort, Lüftungstechnik ein großes Thema. Computer, ich hatte vorher noch nie einen Computer in meinem Leben bedient und all solche Sachen. Und ja, dann habe ich das erstmal gemacht.
Das heißt, es war gar nicht so, dass du wolltest nicht unbedingt was machen, was mit Musik zu tun hat. Du wusstest es gar nicht.
Ich wusste es zu der Zeit nicht.
Du dachtest, es ist ein ganz normales Theaterstück.
Richtig, ich dachte, es ist ein ganz normales Theater. Ich hatte mich beim Starlight Express Theater in Bochum beworben. Gut. Für mich war das einfach noch ganz normales Theater. Und war dann etwas überrascht, dass die nur eine Show spielten und immer die gleiche. Und hab gedacht, naja, vielleicht ist das was, vielleicht nicht, musste einfach ausprobieren. Hab das dann gemacht und hab sehr schnell festgestellt, dass das sehr viel komplexer ist, als man von außen wahrnimmt, und dass es wahnsinnig interessante Bereiche dort gibt. Und hab mich dann innerhalb des Stella hochgearbeitet, von einer Produktion zur anderen, von einer Position zur anderen.
Das habe ich auch gesehen in deinem Lebenslauf. Wie macht man das dann, dass man plötzlich ist man Starlight Express und dann ist man beim Phantom der Oper und dann ist man bei Cats? Du warst halt bei allem, was damals groß war, kam plötzlich Mike Klocko um die Ecke, der eben noch sagte, Leute, eigentlich kann ich das gar nicht.
Ja, das ist etwas, was mich, glaube ich, auszeichnet. Also ich liebe es, Verantwortung zu übernehmen und das große Ganze zu sehen und nicht nur einen Teilbereich. Und wenn ich etwas verstehe, versuche ich diesen Bereich wieder weiter nach vorne zu drücken, um noch mehr zu verstehen und noch mehr zu machen. Und das ist auch erkannt worden. So hat man mir immer größere Aufgaben gegeben, irgendwann Projektverantwortlichkeiten, bis hin zum Produzent, was ich jetzt eben auch mache, und Geschäftsführung, obwohl das nochmal ein ganz anderer Bereich ist, wenn man aus der Technik kommt, über Geschäftsführung zu sprechen. Aber es war immer meine Ambition. Ich wollte immer viel wissen, habe mich immer selber weitergebildet und mich interessiert für die Dinge, die auch neben mir passierten, die nichts mit meiner Verantwortung zu tun hatten. Und das haben die Vorgesetzten, die ich hatte, in der Regel gut erkannt und eingesetzt und hat dazu geführt, dass beide von Vorteil damit leben konnten.
Beim Musical, wie viel Prozent ist da eigentlich Technik? Also die Kunst ist wichtig, aber Technik ist wahrscheinlich 40%?
Die Technik ist komplex und ich glaube nicht, dass man das ein Stück aufteilen kann zwischen was ist der künstlerische Teil und was ist der technische Teil. Die Verantwortung, die man hat als Bühnenmeister oder Produktionsleiter in so einer Produktion, geht ja in die Millionen. Ja? Mhm. Also wenn Sie so eine Harry Potter Produktion sehen, die kostet insgesamt 20 Millionen Euro, sie auf die Bühne zu bringen. Davon ist mehr als die Hälfte in der Technik versenkt. Ja?
Übrigens müssen wir ganz nochmal kurz sagen, weil die es wissen. Kein Musical.
Muss man immer Musical sagen. Ist ein Schauspiel. Komm,
ist kein Musical.
Genau.
Schließt sich der Kreis. So, endlich. Genau. Endlich was ohne Musik. Ohne Musik ist auch falsch, aber also es ist kein Musical. Genau.
Ja, ich habe ja in meiner ganzen Karriere auch Dinge gemacht, die kein Musical waren. Ob das Eisshows sind, Blumengroup, Performance-Künstler, Tanzshows, alles Mögliche. Naja, und Technik ist eben im Budgetgrößen gesprochen ein großer Bereich, wenn man eine Produktion aufmacht. Mhm. Im Running, also nach der Premiere, wenn es darum geht, die Show weiterzufahren, ist es eher ein kleinerer Bereich, weil dann die Personalkosten natürlich überwiegen und die technischen Kosten eher geringer sind. In so einer Produktion wie Starlight Express aber ist es so, wir haben vor 2 Jahren eine neue Show kreiert, die gleiche Show ist, aber mit neuer Technologie eben. Weil es schon über 25 Jahre alt war, das Stück, haben wir uns entschlossen, die neuesten Technologien einzubauen, wie Drohnentechnik, neue Lasertechnik und so weiter und so fort. Und das ist dann ein erhebliches Investment, was rein technisch getätigt wird und was der Show natürlich auch wieder einen neuen frischen Look gibt und ein neues, frisches Gefühl gibt und natürlich auch alte Zuschauer, die schon mal bei uns waren, animieren soll, vielleicht nochmal wiederzukommen.
Im Laufe dieser Jahre ist dann aus Stella Stage geworden, gehörte, richtig?
Die Stella ist ja in die Insolvenz gegangen.
Genau.
Zeitgleich hatte sich, oder ein Jahr vorher hatte sich die Stage Entertainment gegründet, damals noch als Stage Holding bekannt. Ich hatte dann das Glück, Job van den Ende kennenzulernen, der mich dann gebeten hat, seine Firma aufzubauen, die Stage Entertainment.
Aber auch da, das klingt dann so, ich habe dann das Glück gehabt, Job van den Ende, und der hat mich dann gebeten. Wie ist der auf dich gekommen? Da waren ja viele Leute, wo man hätte sagen können, und es hieß ja immer da, der hat irgendwie damals einen Narren an dir gefressen. Das war du warst für ihn so eine Art Ziehsohn. Du kannst jetzt alles natürlich sagen, das ist alles Quatsch, so war das nicht. Aber da war offensichtlich, bei Mann und Frau würde man sagen, Liebe auf den ersten Blick.
Naja, die Geschichte ist schon eine besondere. Ich war ja dann bei der Stella, bis es in die Pleite ging. Mhm. Ich war damals verantwortlicher Produktionsleiter für den Glöckner von Notre Dame, die erste Co-Produktion zwischen Disney und Stella, die in Berlin am Potsdamer Platz stattgefunden hat. Und im Zuge der Insolvenz hat man sich von der Geschäftsführung dort getrennt und dann hat der Insolvenzverwalter mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden neue Geschäftsführer festgelegt. Und da ich Produktionsleiter war in Berlin, hat man mich gefragt, willst du nicht Geschäftsführung gleich mitmachen, weil die Disneys, die vertrauen dir, du bist da gut integriert in Berlin. Da habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Und dann kam eben die Insolvenz und 2 potenzielle Käufer haben ein Management Assessment gemacht, nämlich die DEAG, die damals die Stella dann gekauft hat, und Job van den Ende. Und in diesen Assessment-Gesprächen war er selber anwesend und hat eben auch mit mir ein Gespräch geführt. Und das war der Beweggrund, hat er mir später erzählt, warum er mich anschließend gebeten hat, nachdem er den Zuschlag für die Stella nicht bekommen hat, ob ich nicht seine Firma aufbaue, weil er das Gefühl hatte, dass ich der Einzige bin, der Theater denkt und liebt.
Verrückt, nach einem Gespräch.
Ja.
Was hast du da gesagt?
Ja, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich habe ihm, glaube ich, mitgeteilt, weil das war die Frage von beiden Interessenten, ob ich denn dabei bleiben würde, wenn sie das Unternehmen übernehmen. Ich habe zu beiden gesagt, nein, ich würde nicht dabei bleiben, weil ich das Konstrukt für krank halte und falsch aufgesetzt halte. Und es bewahrheitet
sich. Warum warst du denn in diesem Assessment Center?
Naja,
wenn du wusstest, du machst eh nicht weiter.
Weil die alle Manager kennenlernen wollten, die im Moment dort saßen. Und ich war eben einer des neuen Theaters, was gerade aufgemacht hat, und der neuen Produktion, die gerade als Co-Produktion über die Bühne gegangen ist. Und natürlich haben die Interessierten auch mit den Lizenzgebern gesprochen, von deren Seite auch ein Feedback bekommen. Und da gab es nicht so viele Namen, über die man reden konnte, die eben einen geschäftlichen Sinn hatten und einen künstlerischen Sinn hatten und mit Lizenzgebern gut umgehen konnten. Und da war ich eben einer. Das war wieder mal Glück, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein.
Hast du damals nicht auch schon überlegt, Mensch, du machst so viel, du durchblickst so viel, also ich durchblick so viel, warum mache ich mich nicht selbstständig damit?
Doch, habe ich tatsächlich. Ja. Und das habe ich ja dann auch gemacht.
Später?
Später. Also ich habe dann erstmal für Job diese Firma aufgebaut. Ich habe dann Buddy Holly hier in Hamburg gekauft, dann umgebaut zum König der Löwen. Essen dazu gekauft.
Das darf man nicht so, König der Löwen, das darf man nicht so, weil das auch für mich so ein besonderer Moment war, weil ich eine der wenigen Premieren, an die ich mich erinnern kann, weil das so was Besonderes war. Also war das für dich auch sozusagen einer der großen Tage, die Premiere König der Löwen? Ich erinnere mich noch mit Johannes Heesters, der damals, glaube ich, schon, der muss schon an die 100 gewesen sein, war auf so Kissen gebettet und in diesem Saal hatte ich das Gefühl, außer mir waren alle wichtig und prominent. Das war so, dass man, wenn man sich heute Musical-Premieren anguckt, denkt man so, da ist irgend so ein, kenne ich den nicht irgendwie vom Big Brother, aber damals war das, da war alles, das war Glamour, ja. Das war auch dieses Rüberfahren über die Elbe in dieses neue Theater, dann diese unglaubliche Aufführung, von der man ahnte, das ist jetzt vielleicht nicht nur für ein halbes Jahr. Also, wie war das für dich? Also ich habe noch so Erinnerungen, als wäre es gestern gewesen. Für dich muss es ja noch viel, viel heftiger sein.
Ja, das ist eines der größten Projekte gewesen, die ich jemals gemacht habe, der Theaterumbau, aber auch die Produktion auf die Bühne zu bringen. Wir hatten damals ein tolles Team zusammen in der Vermarktung, aber auch in der Produktion. Wir hatten eine absolute Aufbruchstimmung. Wir hatten ja das Astra-Hochhaus, die Etage 9, zuerst gemietet. Am Ende hatten wir Etage 9 bis 14, weil wir so schnell gewachsen sind mit den Plänen, die wir dort für Job umgesetzt haben. Es war eine tolle Zeit. Heute aus der Historie heraus betrachtet, sagt man natürlich, ja, der schöne Weg über die Elbe, das gab es vorher bei Buddy Holly auch, da hat es keiner gedacht, da haben alle gesagt, wahnsinnig kompliziert, da hinzukommen. Aber die Idee eben, die Fähren zu Werbeträgern zu machen, genau, die dann die Gäste von A nach B bringen, das war eben das Besondere und hat sich eben ausgezahlt bis heute. Wir haben ein 20-jähriges Jubiläum gerade feiern dürfen hier in Hamburg für König der Löwen. Das ist eine Produktion, die mich immer noch sehr stolz macht.
Warst du auch dann eingeladen, selbstverständlich?
Ich war zum 20-Jährigen nicht eingeladen, okay, obwohl ich glaube, dass es eher ein Versehen war. Okay. Ich bin sonst zu jeder Premiere eingeladen. Wir haben also sind on speaking terms, wie man das so schön sagt. Die Eigentümer haben ja auch gewechselt, also da gibt es auch keine emotionalen Hindernisse mehr, um genau das zu tun.
Und das war ja so, da warst du damals auch in Hamburg. Ich erinnere das, weil ich viel über Musicals berichtet habe. Das war klar, das ist sozusagen Mr. Musical, der Mann, der auch Hamburg die entscheidenden Impulse gibt und so. Und plötzlich warst du, weg ist ja das falsche Wort, aber plötzlich endete das. Warum?
Ja. Also die Anfangszeit war natürlich wahnsinnig spannend. Wir haben ja dann Mamma Mia gemacht, genau, Titanic gemacht. Ich bin ausgezeichnet worden, eine meiner wenigen Auszeichnungen in meinem Leben als Hamburger des Jahres, für diese Aktivitäten, die ja nur stellvertretend an mich dann übergeben werden, weil das
ist. Es war die absolut große Zeit der Musicals, oder?
Absolut, so.
Und, also da war es nicht so wie heute, da war jedes Musical eigentlich ein Treffer auch, ne? Ich erinnere Mamma Mia, meine Güte, was für ein Erfolg.
Das war die beste Premierenparty, die wir uns hatten. Die ganze Reeperbahn überdacht mit zweistöckigem Zelt, das war schon ein großes Kino. Ja, und dann geht, wie oftmals im Leben, eine Zeit lang alles gut und dann plötzlich kommen doch Disharmonien auf. So war es auch bei mir. Ich war dann 7,5 Jahre bei der Stage Entertainment und wir haben uns nach 8 Jahren getrennt. Das war ein relativ schneller Bruch, weil die Ausrichtung der Firma eben bis dahin immer in meinen Händen lag und ab dann nicht mehr in meinen Händen liegen sollte, sondern Job wollte sich mehr einbringen, was sein gutes Recht ist, es ist seine Firma gewesen. Dadurch haben wir unterschiedliche Auffassungen gehabt. Ich bin jemand, der sehr direkt ist und das haben wir dann direkt geklärt. Und ich habe dann aufgehört, habe dann bei jemand anderen begonnen.
Aufgehört müssen wir. Nee, erzähl jetzt die Geschichte zu sein und dann kommen wir nochmal zu Udo Jürgens. Aber genau. Einen Tag später
habe ich dann, also am 31. März 2008 habe ich aufgehört. Am 1. April 2008 habe ich dann angefangen bei einem Unternehmer, der 3 Theater betrieben hat in Nordrhein-Westfalen. Das fand ich, war weit genug weg und der hatte mir in Aussicht gestellt, seine Firma zum Ende des Jahres zu kaufen. Okay. Das habe ich dann auch gemacht. Im Dezember 2008 habe ich dann die Firma gekauft.
Das Geld hattest du?
Nein, ich hatte das Geld nicht, aber okay, es gab zu der Zeit tatsächlich noch Banken, die Dinge finanziert haben auf Gut und Glaube und Treu und Glaube. Und so habe auch ich eine Bank gefunden, die das getan hat. Obwohl ich im Nachhinein mich immer frage, warum? Weil das war das Jahr der Finanzkrise. Ja? Ich meine, das war 2008. Also eigentlich ein Desasterjahr für Banken. Und trotzdem haben wir es geschafft, dass sie das finanziert haben. Und dann habe ich das Unternehmen Mehr BB Entertainment aufgebaut.
Das ist ganz interessant. Es gibt, ich weiß nicht mehr, irgendwer hat mir mal erzählt, dass es um Kredite ging, war es in diesem Podcast. Da ging es auch um dich. Und dann sagte derjenige Unternehmer, ich zitiere immer gern Mike Klocko, der hat mal gesagt, also vielleicht stimmt's auch nicht, hat mal gesagt, weißt du, wenn ich einen Kredit über 20 Millionen, über 30 Millionen oder über 50 Millionen nehme, ist relativ egal, weil ich habe weder 20 Millionen noch 30 Millionen noch 50 Millionen. Und das fand ich einen sehr klugen Satz. Ich weiß nicht, ob er von dir stimmt, aber er ist sehr klug.
Ja, das ist auf jeden Fall so, weil viele Menschen haben Angst davor, 300.000 Kredit aufzunehmen, um ihr Haus zu kaufen oder 500.000 aufzunehmen, um eine Firma zu kaufen, um die dann weiterzuentwickeln. Ab einer gewissen Größenordnung eines Kredites ist es egal. Ja, also weil ich stehe ja ein mit meinem ganzen persönlichen Hab und Gut. Ob das jetzt reicht für 1 Million oder für 50 oder für 100 Millionen, macht dann keinen Unterschied mehr. Ich gebe alles rein, was ich habe. Mehr geht halt nicht. Und die Bank gibt am Ende den Kredit auf die Person. Natürlich ist das Businesskonzept wichtig, aber als Wichtigste ist die Person. Glaube ich der Person, dass sie ihre Vision, ihre Pläne umsetzen kann? Hat sie die Fähigkeiten, hat sie das Durchhaltevermögen, den Willen, Dinge umzusetzen? Und das war am Ende der ausschlaggebende Punkt, glaube ich, hat mir zumindest die Kreditberaterin gesagt, der Bank, dass man mir diesen Kredit gegeben hat.
Offensichtlich bist du überzeugend. Wir müssen dann nochmal dazu kommen, zu dieser Zeit als Unternehmer, die ja dann auch wieder irgendwann endete, wahrscheinlich auch innerhalb von einem Tag. Aber du musst noch, weil ich das gemocht habe, ich war noch niemals in New York, war, wenn ich mich recht erinnere, das Musical wurde auch als Produzent am stärksten mit dabei warst. So ist es, oder? War das erste, wo du richtig vom Beginn bis zum Ende auch, sag mal, künstlerisch dabei warst?
Ja, der Unterschied ist ja, wenn Sie Lizenzproduktionen einkaufen in der Welt, dann folgen Sie einem Plan, dem Lizenzplan, den der Lizenzgeber vorgegeben hat.
Das heißt, wenn es jeder versteht, wir reden davon, es gibt ein Musical am Broadway, das macht irgendwer, meinetwegen Disney, und man kauft dann die Lizenz und dann gibt es wahrscheinlich so und so müsst ihr es aufführen.
Gibt es eine Production-Bibel, da steht alles drin, wie es zu sein hat, was für ein Casting man braucht, und dann ist es eher eine ausfüllende Rolle. Und wenn Sie ein neues eigenes Stück machen, also die Idee haben, die Kreativen unter Vertrag nehmen, die Musik einkaufen, ein Regie-Team draufsetzen, dann sind Sie als Produzent am Schaffensprozess beteiligt. Und das ist eine andere.
War es deine Idee?
Das war meine Idee.
Du bist zu Udo Jürgens gesagt und gesagt, ich mache ein Musical?
Ich bin zu dem Manager von Udo Jürgens gegangen, den ich schon sehr viele Jahre kannte, und habe den als erstes überzeugt. Und dann sind wir mit unserem Kreativteam, also unserem Inhouse-Team dann hin und haben mit Udo Jürgens selber gesprochen. Ein sehr feiner Mensch, es war auch eine tolle Erfahrung. Aber der Unterschied ist eben, sie schaffen dort ein neues intellektuelles Produkt. IP Rights nennt man das, Intellectual Property Rights. Und das fordert ihre ganze Kraft und ihren ganzen Willen und Überzeugung. Und wenn es dann zwei Leute gibt, die an diesem Projekt arbeiten, was Job eben dann wollte, er wollte dabei sein, dann ist die Richtung nicht mehr klar und nicht eindeutig. Und dann gibt es eigentlich nur eine Entscheidung, es kann nur einen geben. Ja. Und dann ist der Eigentümer einfach in der besseren Position.
Das heißt, ihr habt euch dann am Ende, seid ihr auseinandergegangen, obwohl dieses Projekt ja extrem erfolgreich war.
Das ist sehr erfolgreich gewesen und ist immer noch erfolgreich, auch mittlerweile als Film umgesetzt worden, ohne dass ich was dazu beigetragen habe. Aber das zeigt die Wucht, die dieses Stück hatte und die Kraft, die dieses Stück hatte. Und es freut mich sehr, dass es heute immer noch gespielt wird.
Ja. Also jetzt kommen wir dahin, Firma Thomas Kraut, Firma rausgekauft, und dann hattest du eine eigene Firma, Mehr Entertainment.
Richtig.
So, ja. Die natürlich Musicals gemacht hat.
Die Musicals gemacht hat, Tourneen gemacht hat, und ich habe dann angefangen, mich für andere Theater zu interessieren. Also damals gehörten zu dieser Firma der Mietvertrag für das Kapitoltheater in Düsseldorf, dann der Vertrag für den Musicaldom in Köln, dieses Zelt, was ungefähr baugleich ist mit dem König der Löwenzelt, und Starlight Express eben. Das war insofern besonders, dass ich nach so vielen Jahren eben zurückgekommen bin zu Starlight und plötzlich Eigentümer von Starlight war und dort den Plan umgesetzt habe, wie wir weiter in der Vermarktung umgehen und so weiter. Hab dann als nächstes den Admiralspalast in Berlin übernommen. Das war ist ein Traditionshaus, das ich sehr toll fand. Aber habe mich immer mit dem Gedanken getragen, was kann ich eigentlich in Hamburg machen? Und irgendwann habe ich dann angefangen, hier nach Bauplätzen zu suchen, nachdem ich mit dem Cats-Zelt hier in einer Kooperation auf dem Heiligen Geistfeld war, was sehr erfolgreich war, und habe dann die Gespräche mit der Stadt geführt. Ich kannte natürlich auch noch eine Menge Leute aus meiner Zeit bei der Stage und bin durch Zufall dann auf das Großmarktgelände aufmerksam
geworden. Jetzt musst du sagen, warum wolltest du zurück nach Hamburg?
Ja, das ist jetzt vielleicht, hört sich ein bisschen komisch an, aber ich bin schon sehr norddeutsch. Ja. Ich bin geborener Wismaraner, ich habe hier sehr lange und sehr gerne gelebt in Hamburg und bin nur für meine Frau nach Düsseldorf gegangen, für Anna Montanaro, mit der ich auch heute noch verheiratet bin.
Muss man sagen, eine der bekanntesten Musical-Darstellerinnen der Welt.
Eine der wenigsten, die im West End gespielt hat, am Broadway und in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Sie hat das arrangiert.
Tatsächlich?
Sie hat das arrangiert und ich wurde dann zum Essen eingeladen, wo sie auch Gast war und da ist es dann passiert. Also,
krass. Ja. Aber woher kannte sie dich?
Naja, sie war Schauspielerin und Sängerin und ich war Produzent. Also ich bin in den Kreisen natürlich schon bekannt. Man weiß, wer ich bin und was ich bewegen kann. Und das, glaube ich, war so der Background dessen, woher sie mich kannte. Und sie hatte auch mal für mich gespielt. Als Mama Mia in Essen war, hatte sie eine der Hauptrollen, die Donnerrolle, hat sie auch gespielt und ich habe sie da auch gesehen. Und
dann hat sie das arrangiert und hinterher auch noch zugegeben?
Ja, ganz offen. Heute können wir darüber auch
Und sie mag aber nicht nach Hamburg ziehen?
Sie mag nicht nach Hamburg ziehen und so blieb es mir nicht oder blieb nichts anderes übrig, als dass ich mein Haus verkaufe hier in Hamburg und dann nach Düsseldorf gezogen bin und lebe jetzt bei Düsseldorf, also nicht genau in Düsseldorf, aber sehr glücklich mit unseren Kindern.
Okay, gut. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ich habe dich bei irgendwas unterbrochen. Ach ja, du suchtest dann in Hamburg und sahst den
das Großmarktgelände. Und eigentlich wollte ich auf einen der Parkplätze bauen.
Ja.
Wenn man über Google Maps schaut, sieht man, dass da riesige Freiflächen sind.
Und man fragt sich, warum. Stehen auch kaum Autos, ehrlich gesagt.
Stehen kaum Autos, weil man eben keine nächtlichen Aufnahmen hat des Großmarktes, weil dann würde man ja nichts sehen. Wenn man aber nachts da ist, dann sieht man, dass die ganzen Parkplätze alle besetzt sind.
Das
weiß ich heute. Aber damals wusste ich das nicht. Also habe ich den Herrn Behrens, den damaligen Geschäftsführer, angesprochen, ob uns die mal treffen können. Das haben wir dann gemacht. Da habe ich ihm von meiner Idee erzählt. Er hat gesagt, es geht auf gar keinen Fall. Also wir brauchen hier jeden einzelnen Parkplatz. Und das kann er sich gar nicht vorstellen. Und dann haben wir noch so ein bisschen rumgeschnackt und irgendwie sagt er, ja, aber vielleicht habe ich eine andere Idee. Und ich glaube, was kann denn die Idee sein? Und er hatte mir diese Großmarkthalle gezeigt und sagt, so, hier wird eine Fläche frei, ungefähr 4000 Quadratmeter. Mhm. Können Sie sich vorstellen, hier etwas mit anzufangen? Und dann habe ich das kurz abgemessen, habe ich gedacht, ja, da kann man ein Theater reinbauen. Und das war der Ursprung der Idee des Mehrtheaters in den Großmarkthallen.
Mit damals 4000 Plätzen ungefähr?
Nee, wir hatten 3500 Spielplätze und 2400 Sitzplätze waren damit das größte Theater der Hansestadt. Und das war dann das erste Theater, was ich mit eigenem Geld, mit Hilfe von Banken finanziert, natürlich Hamburger Sparkasse kann man hier ruhig mal erwähnen, dann da gebaut habe.
Und eigentlich war damals die Idee, das mit verschiedenen Produktionen zu bespielen, ursprünglich.
Genau, das war die ursprüngliche Idee. Das war unser fünftes Theater, also neben den schon erstgenannten. Und mir war immer klar, wenn ich eine große Lizenz haben möchte, muss ich in Hamburg sein. Mhm. Weil Lizenzgeber wollen nach Hamburg. Das ist einfach so. Das Renommee der Stadt nach außen international ist so gewachsen und so positiv. Es wird in einem Zug mit London und New York genannt.
Wegen der Musicals oder auch wegen was anderem?
Wegen der Musicals, in der Szene, in der ich jetzt tätig bin. Das sind die Produzenten, die weltweit eben sehr viel Geld investieren, um neue Stücke zu entwickeln. Jeder möchte gerne nach Hamburg. So, also brauchen Sie zwingend ein Theater in Hamburg, wenn Sie da überhaupt mitmischen wollen. Und dann gab es noch mal eine kurze Odyssee, die kann ich ja noch erzählen hier, so eine schöne Anekdote, das glaube ich weiß noch keiner. Als ich dann das Theater gebaut hatte und kurz vor der Fertigstellung war, kam Job nochmal auf mich zu und fragte mich, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen. Und ich habe mich dann nochmal mit ihm getroffen und bei ihm zu Hause, haben uns dann ausgetauscht über dieses und jenes und da gab es auch die Offerte, ob er das nicht kaufen könnte, das habe ich dann abgelehnt und es ist dann nicht zum Kooperationsvertrag gekommen. Im Nachgang hat er mir dann erzählt, dass er das sehr bereut hat, dass er das damals nicht gemacht hat, weil natürlich jetzt, als ich mein Unternehmen verkauft habe an die Konkurrenz, war das natürlich nicht zum Vorteil von Stage.
Da kommen wir dann, das ist ja so, da sind wir schon fast in der Neuzeit, aber dann kam die Idee, Harry Potter nach Hamburg zu holen.
Richtig.
Wie bist du, weil das muss man klar machen, das ist vielen nicht so klar, weil man hört dich, man denkt Hamburg und denkt, ja klar, Musical. Aber tatsächlich ist es ja genau das, was du eigentlich immer machen wolltest, das ist ein echtes Theaterstück, ein gigantisches Theaterstück.
Ja, ein Schauspiel in seiner puristischsten Form, die man sich vorstellen kann. Und natürlich sind wir als Produzenten immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding.
Ja? Ja.
Und für alle war klar, Harry Potter ist ein großes Ding.
Ja.
Und dann sind alle vorstellig geworden, die bei so einer Produktgeschichte immer vorstellig werden. Also die Konkurrenz genauso wie ich und haben uns beworben. Ich mit meinem Theater, die Anne mit ihrem Theater. Und es gab auch noch dritte Unabhängige, die sich ebenfalls beworben haben. Und wir sind sehr weit gekommen mit den Lizenzgebern, damals mit Sonja Friedmann, die Produzentin und Colin Callender. die auch alle hier waren, sich dann unser Theater angeschaut haben, dann zur Konkurrenz gegangen sind, sich mit denen getroffen haben, die Theater angeschaut haben. Und am Ende war die Aussage von Sonja, also das Theater, was sie im Großmarkt gesehen hat, interessiert sie eigentlich am meisten, weil es am spektakulärsten ist und am außergewöhnlichsten ist und deswegen wahrscheinlich auch am besten zum Produkt passt. Aber sie sagt, sie wüsste nicht, ob ich den finanziellen Atem habe.
Ah.
Weil man muss wissen, für diese Produktion braucht man 20 Millionen Euro.
Ja.
Die hatte ich damals auch nicht. Ich hatte mir da aber noch keine Sorgen gemacht, wie ich das finanzieren würde. Das würde ich dann erst entscheiden, wenn ich so weit komme, dass ich die Rechte bekomme. Also habe ich gedacht, okay, dann ist das eben abgefahren, ist der Zug abgefahren. Und zeitgleich klopfte aber ATG, also Ambassador Theater Group, an meine Tür und baten um Gespräche, das Unternehmen kaufen zu dürfen. Und da habe ich gedacht, das ist aber komisch und habe mich dann mal ein bisschen eingelesen, habe dann gesehen, dass Sonja Friedmann, die Produktionsfirma, ein Teil von ATG ist. Da habe ich natürlich eins und eins zusammengezählt. Ich habe gedacht, ja klar, können wir sprechen. Und dann sind wir sehr schnell einig geworden. Und das war dann für mich auch die Möglichkeit, Harry Potter in Hamburg
im Theater zu zeigen. Das heißt, du wusstest, dass du dein Unternehmen verkaufst, bevor du den Zuschlag von Harry Potter bekommen hast. Ich dachte, das sei umgekehrt gewesen.
Nein.
Okay.
Nein.
Okay.
Das war sozusagen zeitgleich, war geschickt gemacht von den ATG-Lern, aber auch, denke ich, ganz geschickt gemacht von uns.
Und für dich selber, der jetzt so eine Zeit lang Unternehmer war, jetzt wieder zurückzukehren und eine Angestellter ist jetzt ist zu wenig gesagt, aber am Ende eben nicht Herr im eigenen Haus zu sein, nicht stimmt?
Nee, also ich habe ja immer die Auffassung vertreten, Chef zu sein ist eine geliehene Macht, von wem auch immer, vom Eigentümer oder qua Berufung, ja. Aber es ist ja keine Qualifikation an sich, Chef zu sein, sondern es ist eine geliehene Macht, die man aufgrund seiner zeitlich befristeten Verantwortlichkeiten hat. Und das ist eine zweiseitige Sache. Ja, ob ich jetzt dann der Eigentümer bin oder der Chef, macht für mich keinen Unterschied. Ich habe früher als Angestellter von Stella oder auch von Stage immer so agiert, als wäre ich Unternehmer. Mhm. Ja, das Bestmögliche für das Unternehmen rauszuholen, die bestmöglichen Resultate zu erzielen. Das mache ich heute immer noch so. Ob ich jetzt 7 Jahre unabhängiger Unternehmer war oder Angestellter, macht da für mich keinen großen Unterschied.
Und dann hattest du dieses große Ding, Harry Potter, und ich habe gerade nochmal nachgelesen dann irgendwie Januar, Februar, was so im Abendblatt darüber stand, und das war halt so eine gigantische Vorfreude von der Stadt, weil da kam mal wieder was Neues und dann, wir wissen es alle, kam Corona. Und ging es dir da auch so, wie es Politiker sagen in diesem Podcast, dass wenn man schon so viel erlebt hat wie du, dass einen das natürlich schon kurz mal, also umhaut ist das falsche Wort, aber schon natürlich beschäftigt, aber eben nicht umhaut. Sondern dass ein, das, also wenn man weiß, das hat Olaf Scholz mal hier gesagt, er hat so viel Krisen in seinem Leben erlebt, also politische Krisen, dass tatsächlich ihm jetzt auch dieses Amt des Bundeskanzlers, er nimmt das schon wahr, aber es ist jetzt auch sozusagen ein weiteres Amt und er weiß, das Prozedere geht weiter, aber es geht halt immer weiter, egal was passiert, und man muss sich diesen Dingen halt stellen.
Das Leben geht immer weiter, das ist klar, obwohl ich mir von einem Bundeskanzler schon etwas mehr Demut wünschen würde für das Amt, also, und ich das als weiteres Amt betrachten würde.
Nein, also nein, das ist demütig gemeint tatsächlich. Also er wollte damit, glaube ich, sagen, dass er jetzt nichts Besseres ist deswegen. Also er hat schon eine hohe Demut vor dem Amt, aber so nach dem Motto, nur weil ich jetzt Kanzler bin, bin ich jetzt nicht was Besseres als andere Menschen.
Genau, das sehe ich genauso. Ich glaube, dass Menschen aber auch wachsen mit ihren Krisen, ja. Und das ist so, also die Corona-Krise jetzt, als es dann anfing, kurz vor der Premiere, dann wirklich ernst zu werden mit der Absage dann der Premiere. Es hat mich sehr erinnert an meine sportliche Vergangenheit als Boxer, ja. Bevor ich angefangen habe zu boxen, habe ich mir geglaubt, wenn man einmal am Boden liegt, kann man nicht mehr gewinnen. Das habe ich dann sehr schnell gelernt, dass man trotzdem gewinnen kann. Und das ist so ähnlich auch bei Dingen, die schieflaufen im Leben. Natürlich kann man Niederlagen erleiden, aber trotzdem gilt es, wieder aufzustehen und es weiter zu versuchen und besser zu machen. Und das ist eine Lebenslehre, die ich hatte. Wann immer es mich hart getroffen hat, wirtschaftlich, familiär, emotional, beruflich, war am nächsten Tag die Aufgabe, okay, let's go again, let's try again und mach es nochmal und mach es anders, lern aus den Fehlern, mach es besser. Und so war das auch bei der Absage. Natürlich ist es hart, wenn man mit so vielen Leuten so viel Kraft, so viel Geld, so lange Zeit an einem, auf einen Punkt genau zuarbeitet und dieser Punkt dann plötzlich am Horizont verschwindet. Zumal man auch sehr erfolgreich unterwegs war. Wir haben ja wahnsinnig viele Karten verkauft.
300.000 Karten?
Genau, es gab es ja schon Jahre nicht mehr so viele Karten
verkauft. Udo Jürgens war damals auch so in der Größenordnung.
Udo Jürgens war auch schon sehr gut,
ja. König der Löwen, so.
Nee, Löwen hatte zur Premiere nicht mal 100.000 verkauft. Aber es war eine andere Zeit, es war 2001, das ist also schon ewig.
Ja, aber man würde denken, dass es damals einfacher gewesen wäre.
Nee, es war schwieriger. Okay. Aber nach der Premiere hat der König der Löwen gigantisch viele Karten verkauft. Naja, meine schwierigste Aufgabe war aber nicht, mich selber jetzt einzufangen, sondern eben das Team dort einzufangen, die 180 Leute, die dort jetzt so lange mit mir dran gearbeitet haben und denen jetzt klar zu machen, das wird jetzt hier nichts, ja, und wir verschieben nicht auf morgen, nicht auf übermorgen, sondern wir schieben auf Oktober, da mich ja alle für verrückt erklärt, ja, warum denn bis Oktober ist ja totaler Quatsch und man könnte auch im Sommer jetzt oder im Mai schon, ja, und dann hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass nicht mehr Oktober gereicht hat, dass wir nochmal um ein Jahr verschieben mussten.
Oktober stimmt es schon fast, nur eben das falsche Jahr.
Im falschen Jahr, genau. So, da geht es aber nicht darum, dass man richtig ist oder das genau treffsicher entschieden hat, sondern dass man überhaupt was entschieden hat. Weil Entscheidung heißt, den Leuten eine Richtung geben. Ne? Ihnen sagen, wir haben einen Plan, der Plan, soweit wie wir schauen können, geht bis dahin. Ja? Und wenn wir den Plan dann ändern müssen und anpassen, dann machen wir das. Aber jetzt haben wir erstmal eine Entscheidung. Und das ist für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen extrem wichtig, zu wissen, wo geht die Reise hin. Weil dann folgen sie ihnen auch, egal wohin. Aber sie müssen es eben wissen.
Man braucht halt einen Plan. Und ich glaube, was du eben gesagt hast, das muss man sich auch klar machen, dieses Beispiel von dem Boxer, der am Boden liegt. Die eine Variante ist, man steht halt nicht auf, dann ist sozusagen der Schlusspunkt diese Niederlage. Und da gibt es jetzt immer ein gutes Beispiel, auch in der Politik, Friedrich Merz. Ich meine, Friedrich Merz hat zweimal den Kampf um den SPD auch, um den CDU-Parteivorsitz verloren, ist trotzdem nochmal angetreten. Die meisten, ich würde sagen, 9 von 10 Leuten hätten spätestens nach dem zweiten Mal gesagt, das tue ich mir nie wieder an. Aber das ist weder so ein Beweis, Olaf Scholz vielleicht auch, so ein Beweis, dass eben es geht immer noch alles, egal was passiert ist vorher.
Ja, das ist ja auch ein Trost.
Ja.
Also ein Trost für alle, die Niederlagen erleiden. Und es geht uns ja früher oder später allen so, dass wir mal eine Niederlage erleiden. Aber die eben richtig einzuschätzen, abzuwägen und sich neu auszurichten und dann einen neuen Ansatz zu unternehmen. Ne? Nicht bis zur Unendlichkeit. Ich meine, wenn der Merz das jetzt noch dreimal probiert hätte und nicht geworden wäre, dann hätte ich ihm auch geraten, vielleicht nicht nochmal zu versuchen. Aber ich denke, gerade im beruflichen und im privaten Bereich ist das absolut eine gute Lebensmaxime.
Genau. Von Anfang an habt ihr gesagt, wir machen 2G+.
Ja.
Warum?
Naja, ich habe gesagt, was ist denn das schlimmste Szenario, was uns staatlicherseits auferlegt werden könnte, außer die Schließung. Mhm. Und dann war immer die Aussage, ja, also wenn die jetzt noch sagen, wir sollen doppelt geimpft sein und noch getestet sein, das wäre ja eine Katastrophe. Ich sage, genau, dann machen wir genau das. Mhm. Wir setzen jetzt den Standard, um bis zu diesem Punkt in jedem Fall jeden Tag spielen zu können, was wir auch geschafft haben. Mhm. Bis auf 3 Vorstellungen, die ausgefallen sind, nicht wegen Corona, sondern weil wir tatsächlich keine Ersatzbesetzung hatten für Scorpius, weil die Cover noch nicht trainiert waren und unser erster Scorpius war krank.
Okay.
Aber seitdem haben wir eben diese 2G-Plus-Regelung. Wir hatten zuerst noch eine riesen Teststation aufgebaut. Wir hätten da bis zu 200 Leute pro Abend testen können. Es ist im Durchschnitt ungefähr sind 14 Leute gekommen, nicht getestet. Mhm. Das heißt, auch das Publikum ist ein sehr wissensbegieriges und sich sehr gut vorbereitendes Publikum, die sich also genau einlesen und schauen, was sind die Voraussetzungen, was muss ich mitbringen, wie muss ich wann, wo anreisen, damit das alles funktioniert. Und heute haben wir jetzt noch 2 Buden, wo wir vielleicht am Abend 10 Leute testen, die es irgendwie nicht geschafft haben. Und es gibt keinerlei Beschwerden, es gibt keine Infektionen. Also bisher toi, toi, toi.
Und die Leute kommen tatsächlich?
Wir sind ausverkauft. Also ausverkauft. Wir sind nicht 100% ausverkauft, nicht, dass mir das jemand jetzt
sieht.
Aber wir sind über 90% ausgelastet. Ja. Wir wären ausverkauft, wenn wir nicht dieses Flexibilitätstickets anbieten würden. Das heißt, bis 48 Stunden vor der Vorstellung können sie verschieben. Mhm. Einige Gäste nutzen das und verschieben das jetzt in den Sommer hinein, weil sie nicht in dieser Zeit ins Theater kommen möchten. Das verstehe ich. Aber das hindert uns daran, eben die 100% zu erreichen. Aber wir verkaufen sehr viele Karten auch in dieser Zeit. Wir sind auch heute Abend, auch heute und gestern wieder sehr gut verkauft gewesen. Und ich glaube, wir haben hier eine sehr, sehr gute Produktion, die unter normalen Umständen weitere Rekorde hier gebrochen hätte.
Kommt das, holt man, kann man sowas nachholen?
Naja, also wenn Sie interessierter Theatergänger sind und sich für so ein außergewöhnliches Theaterstück entscheiden oder wenn Sie Harry Potter Fan sind oder wenn Sie spektakuläre Zaubershows mögen, dann
sind das schon alles, da sind schon fast alle
dabei drin.
Ja, genau.
Und das Potenzial ist riesengroß und wir sehen es ja, die Leute sind, also die gehen da raus und sagen, sowas haben sie noch nicht gesehen. Ja. Und so geht es vielen.
Ja.
Viele, die auch schon viele Stücke gesehen haben.
Diese, muss noch mal diese Sache erklären mit dem, wir reden über 6 Stunden, 2 Teile.
Ja, also.
Das ist ja auch so, normalerweise würde man jetzt vorher sagen, Leute, seid ihr irre? 6 Stunden, 2 Teile. Also man kann das an einem Tag machen, man muss es aber nicht. Man kann es auch an 2 Tagen machen. Aber gab es da nicht vorher irgendwie, oder war das vorgegeben vom Lizenzgeber? So müsst ihr es machen.
Ja. Naja, die Originalaufführung war ja in London von Colin Callender und Sonja Friedmann auf die Bühne gebracht als 2-Teiler. Und jeder, der sich dafür interessiert hat, hat natürlich dann gewusst, er muss einen 2-Teiler machen, weil er kann es ja nicht irgendwie einfach wegkürzen. Ja. Und ich fand das aber ganz interessant, weil es hat natürlich ganz andere ökonomische Parameter plötzlich, weil sie die Hälfte der Zuschauerzahl brauchen pro Jahr und nicht das Doppelte, weil sie ja 2 Shows verkaufen.
Stimmt.
So, das heißt, wenn sie eigentlich 300.000 Leute brauchen,
also 150.
Brauchen sie jetzt hier nur 150. Das ist natürlich ökonomisch interessant. Auf der anderen Seite muss der Gast aber 2 Tickets kaufen, weil es ja 2 Shows sind. Das heißt, für ihn ist es eigentlich teurer, als wenn er eine Show sieht. Also wir haben uns da mit allem
möglichen... Er kann auch nur ein Ticket kaufen?
Er könnte theoretisch auch ein Ticket kaufen, macht aber keiner. Weil das hält auch keiner aus dann. Also wenn er nur einen Teil sieht, will er ja wissen, wie es weitergeht. Die Cliffhanger sind ja schon sehr gut gemacht.
Und die meisten machen das auch an einem Tag, ne?
Ja, die meisten wollen. Also der bestverkaufteste Tag ist der Samstag, der zweitbeste Sonntag. Der drittbeste Freitag, an diesen 3 Tagen haben wir Doppelshows und dann kommt als letztes der Mittwoch und Donnerstag, wo man den ersten Teil am Mittwoch und den zweiten Teil am Donnerstag sieht.
Trotzdem irre.
Es ist irre, ja. Aber es spricht eben auch für die Qualität. Ja? Also die Leute kommen raus und sagen, ja, ich bin erschöpft, aber es war geil.
Ja.
Ja, also man kriegt so viel geboten und muss so viel verarbeiten. Und ich habe auch Leute gehabt, die am Mittwoch drin waren und gesagt haben, was habe ich für einen Scheiß gemacht? Warum habe ich das nicht an einem Tag gebucht? Ja, jetzt muss ich den ganzen Tag warten, um zu wissen, wie es weitergeht. Weil das die Story ist wirklich, oder das Theaterstück ist wirklich eine Story-driven Geschichte. Also da geht es um zwischenmenschliche Konflikte, um Vater-Sohn-Beziehungen, aber auch Gut und Böse. Also alles Dinge, die man heute auch im Leben merkt und spürt und braucht. Das Böse, das Gute, das vermeintlich Böse, was dann plötzlich doch nicht böse ist. Das Gute, was vermeintlich gut ist, aber doch nicht gut ist. Also auch so Ambivalenzen, die wir auch heute in unserer politischen Diskussion haben, ja, dass wir nicht mehr einfach einschätzen können, wer ist eigentlich gut und wer ist böse, wo ist eigentlich rechts und wo ist links, ja. Das macht es ja den Menschen auch so schwer, sich zu entscheiden und sich zu artikulieren.
Ich habe ja viele Kulturschaffende hier und muss sagen, ich bewundere das, wie ihr durch diese Jahre, muss man jetzt ja sagen, gekommen seid. Mit einer hohen Professionalität, mit einer Gelassenheit, das wäre das falsche Wort, aber schon. Ich finde, zwischendurch hätte die Kultur ja auch mal richtig schreien können. Und richtig das Gefühl artikulieren können, wisst ihr, ihr vergesst uns. Also das, was sich jetzt so ein bisschen dreht gerade, ne? Jetzt beschweren sich ja die Fußballer darüber, dass die Theater offen bleiben können, während die Fußballstadien leer sind zu diesem Zeitpunkt, den wir diesen Podcast aufzeichnen. Das kann sich ja auch immer morgen schon wieder ändern. Wie hast du die Kultur so erlebt in diesen 2 Jahren?
Ich glaube, dass das für die Kultur zwar kein schöner Schock ist, aber ein guter Schock ist am Ende. Weil es stellen sich Existenzfragen und grundsätzliche Fragen. Also bin ich tatsächlich als Kulturschaffender systemrelevant? Erstens, jeder Mensch ist systemrelevant. Jeder, der lebt, ist systemrelevant. Ich will das nicht in Frage stellen. Aber ist es tatsächlich so, dass Kulturschaffende genauso wichtig sind wie unsere Hospitäler, die Leute, die in den Krankenhäusern arbeiten, die Impfzentren und so weiter? Nein, sind sie nicht, weil am Ende müssen wir, wenn es ums Überleben geht, geimpft werden und müssen nicht ins Theater gehen. Natürlich ist diese Erkenntnis bitter für alle Beteiligten, aber sie heilt auch. Ja, weil plötzlich wird es relevant, was tue ich denn in der Zeit, in der ich nicht Kultur schaffen darf? Ich engagiere mich, ja. Wir haben unseren Hauptdarsteller, den Markus Schöttl, der plötzlich im Altenheim arbeiten geht, ja. Unsere Crew-Mitarbeiter, die plötzlich nach Ahrtal fahren und da den Aufräumungsdienst machen in den überfluteten Gebieten. Also plötzlich sich gesellschaftlich engagieren und damit absolut nochmal sicherstellen und klarstellen, wie systemrelevant sie sind. Weil es definiert sich nicht über den Beruf oder über die Öffnungszeiten eines Theaters, sondern es definiert sich über das Engagement, dass jeder Mensch der Gesellschaft wie er zurückgibt oder wie er sich einbringt in die Gesellschaft. Und das fand ich einen sehr heilenden Prozess, weil viele sind doch sehr in der Komfortecke und sagen, ja, ich bin ja hier im Staatstheater und das ist ja alles, ich habe ja hier meinen Tarifvertrag Stufe 5 und jetzt kann ich ja, demnächst gehe ich auf 6 hoch und dann bin ich unkündbar und das ist alles sehr komfortabel. Und natürlich sind die Krisen finanziell relativ glimpflich jetzt abgelaufen, weil natürlich die öffentliche Hand alles, was an Defiziten da war, aufgefangen hat. Aber die Abrechnung kommt jetzt ja erst noch, weil irgendjemand muss das Geld ja zurückzahlen. Und da werden sich Fragen stellen, die jetzt noch gar nicht im Mittelpunkt sind. Also wie wollen wir denn eigentlich unsere zukünftige Kultur finanzieren? Wie soll das aussehen? Ja, ist der Kulturauftrag so noch gerechtfertigt? Ist der Anteil der Besucher in Relation zu der Bevölkerung ausreichend, um diese Subventionsgrößen zu zahlen? Mhm. Ja oder nein? Don't get me wrong, ich bin ein totaler Fan des Staatstheaters, aber es muss sich trotzdem fragen, wofür und warum brauchen wir das? Und diese Diskussion müssen wir führen, damit es klar wird, wofür wir es brauchen. Dass sie nicht heimlich passiert oder nur in den Ausschüssen passiert, wo das Geld von A nach B geschoben wird, sondern dass es inhaltlich passiert. Mhm. Ja? Warum soll ein Staatstheater denn Musicals spielen und uns jetzt Konkurrenz machen als Private? Das macht keinen Sinn. Wenn es einen Bildungsauftrag hat, wie gestaltet sich dieser Bildungsauftrag? Was ist der Bildungsauftrag? Wen wollen wir womit wie erreichen? Das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen sollen. Und dann ist die Frage der, ist man systemrelevant oder nicht, nicht mehr zu stellen, weil sie ist quasi, also wie das Faktum dann. Mhm. Es ist systemrelevant, weil ich bin. Wenn ich bin, bin ich relevant.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ich glaube, man könnte noch stundenlang zuhören tatsächlich. Wir treffen uns nochmal wieder in 10. Wer weiß, man weiß ja nie bei dir, was morgen passiert.
Ja, schauen wir mal.
Vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.